Hast du schon mal versucht, beim Sprechen locker zu wirken und dabei gleichzeitig deine Arme steif am Oberkörper zu halten? Willkommen im Club. Sicher und souverän wirkst du nur, wenn auch deine Gästen dies ausdrücken. Doch kaum stehen wir im Rampenlicht, friert die Gestik gern ein. Die Hände fühlen sich an wie Fremdkörper, der Körper wirkt wie auf Halbmast und die Ausstrahlung, die hat sich verkrochen. In dieser Folge nehmen Andreas Giermeier und ich, Arno Fischbacher, genau das unter die Lupe. Warum wir beim Sprechen vor der Gruppe plötzlich zur Statue mutieren. Und wie du wieder Bewegung, Ausdruck und Präsenz in deine Körpersprache bringst. Du erfährst, wie kleine Impulse große Wirkung entfalten und wie deine Gestik nicht nur dich selbst entspannt, sondern auch dein Publikum elektrisiert. Bereit für ein bisschen mehr Leichtigkeit auf der Bühne? Dann bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Die Stimme ist der nonverbale Anteil der Körpersprache. Das ist einer der Sätze, die wir von dir, lieber Arno Fischbacher, sehr, sehr häufig hören. Heute wollen wir auf eine Frage eingehen, die an uns immer wieder herangetragen wird, nämlich es geht es tatsächlich um die Körpersprache, insbesondere um Gestik und um den Einsatz derselben. Ja, dass manche, wenn sie auf der Bühne stehen oder plötzlich vor Leuten sprechen sollen, sich irgendwie steif erleben und irgendwie angespannt erleben und dann vielleicht ganz, ganz wenig oder gar keine Körpersprache zeigen wollten, aber nicht können. So, ja. Und das führt dann mittelfristig vielleicht sogar zu irgendwelchen Nackenverspannungen und Ähnlichem. Aber wir wollen uns halt einfach mal anschauen, was passiert da, was kann man dagegen tun, wie kommt man zurück in eine natürliche Art, Körpersprache zu kommunizieren, körpersprachlich zu kommunizieren und überhaupt. Ein herzliches Servus in deine Richtung, lieber Arno Fischbacher. Servus.
Grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, es ist in der Tat eine Frage, die ich immer wieder gehört habe in den 25 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit als Trainer und Coach. Und das heißt, das lautet dann etwa immer wieder so: Wie kann ich denn meine Hände, wie kann ich meine Gestik so effektiv einsetzen, um meine Aussagen, um das, was ich sage, einfach zu betonen, zu veranschaulichen, zu verdeutlichen. Wie geht das? Wie kann ich das machen? Mhm. Und du hast schon recht. Mhm. Klar, die Frage geht vom Erleben aus. Und zwar vom Erleben einer gewissen Einschränkung im Bewegungsrhythmus. Mhm. Viele Menschen, mit denen ich arbeite, erzählen mir, naja, wenn sie dann sprechen, dann erleben sie sich ein bisschen steif sozusagen beim Sprechen, ein bisschen unbeholfen vielleicht und kriegen dann vielleicht ab und zu mal so ein wertschätzendes Feedback, man würde ein bisschen hölzern wirken beim Auftreten.
So. Naja, es ist korreliert ja auch mit biologischen Prozessen. Also wenn du dann maximalen Adrenalinschub kriegst und in den Panikmodus sozusagen verfällst, dann einmal geht vielleicht der Puls nach oben, dann geht vielleicht die Atmung auch, also die wird immer flacher, du atmest nicht mehr tief in den Bauch hinein, sondern vielleicht nur mehr irgendwie da am Hals. Und dann kommt noch diese Spannung im Körper. Tatsächlich, Adrenalin bedeutet ja, dass die Muskulatur maximal angespannt wird, weil wir ja vorbereitet werden auf eine Gefahr. Es ist ja irgendwie biologisch gesehen, neurobiologisch gesehen, ist ja so Sprechen vor Leuten eine Art von Gefahr. Man macht sich nackig, ja, so im Wortsinne. Ja. Und
im Grunde
auszubrechen aus dieser Adrenalinreaktion.
Die Botenstoffe machen uns leistungsfähig. Also die tun nichts anderes als die Leistungsbereitschaft zu erhöhen.
Ja, wenn es nicht überschießt. Wenn es nicht überschießt, weil sonst bringt es dir auch nichts. Ja?
Naja, überschießt heißt dann also das Adrenalin.
Aber wenn ich dann nur mehr so sprechen kann.
Rein technisch, das Adrenalin schießt ja nicht über, sondern das Adrenalin dient zu nichts, also die Botenstoffe dienen ja zu nichts anderem, als den Organismus auf eine Höchstleistung vorzubereiten. Das heißt, die Muskelaktivitäten werden tendenziell gesteigert.
Bis hin zu zittern.
So, und Jetzt ist die Frage, ob die Muskeln das tun dürfen, wofür sie gut sind. So, und wenn aber jetzt vom Kopf her irgendwo das Stopp kommt, also wenn das Freeze, wie es so schön heißt, also wenn der Todstellreflex greift, ja, und man jetzt paralysiert ist, da schauen dann alle an und ich kann nicht weglaufen und ich kann dann nicht angreifen, jetzt bin ich da, was soll ich tun? Dann tatsächlich wird der Mensch steif. Also dann passiert, dann tut das Adrenalin das, was es auch kann, der Muskel wird dann steif. Also, weil er blockiert ist praktisch, weil nicht zugelassen wird, dass er das tut, was er kann, nämlich aktiv sich bewegen, laufen, tun, in Aktion gehen. Das ist der Prozess, der passiert. Also, der Schlüssel für das Aktivieren des Potenzials im Menschen, das ist eine Sperre im Kopf. Und an der Muskulatur kann man ja da nicht arbeiten, sondern in erster Linie gilt es, diese Bremse im Kopf zu lösen, sodass die Lebensenergie, die bereitgestellt wird, in Richtung Zwiegespräch mit dem Publikum arbeiten kann. Also dort die Lebensenergie hinüberfließen kann, diese erhöhte Impulskraft in dir als Sprecher, das tun kann, was sie soll, nämlich die anderen aktivieren, ins Leben bringen, zur Aktion bewegen.
Die Bremse im Kopf lösen. Die Formulierung gefällt mir. Die Bremse im Kopf lösen. Die Bremse ist an der Stelle ja, das ist ja das Spannende, also bist ja auf Vollgas und die Bremse, weil der Körper fährt ja gerade auf Vollgas hoch und gleichzeitig ist die Bremse, es ist wie so ein Auto, das so durchfährt und trotzdem die Handbremse noch gezogen ist und dann kennt man das, dann, wenn man dann nach unten drückt, dann kreist man sich, also dann kreist das Auto, das ist dann nicht sinnvoll, ja.
Ja, dann rotiert man am Stand.
Genau so.
Das ist im Grunde der Status von nervösen Menschen vor der
Kamera. Ja, genau. Das sind wir wieder bei Spiegelneuronen. Das macht auch uns als Zuhörerinnen und Zuhörer narrisch
unrund.
Auf Deutsch.
Ja. Sehr unrund. Sehr
gut
unrund.
Österreichisch, ja.
Ja, genau. Ja, jetzt ist natürlich, um auch ein Stückchen weit schon mal antworten, also mal in die Antwortgasse abzubiegen, auf so eine Frage, was kann ich tun, um durch impulsive Gesten, also durch meine Hände, das, was ich sage, tunlichst zu unterstreichen. Ja, also wie kann das jetzt funktionieren? Jetzt kann man jetzt gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweise. Eine sehr einfache wäre, das ist ein bisschen Futter für den Kopf, dass du dir mal überlegst, was ist denn das gerade, was du unterstreichen willst? Vielleicht erzählst du gerade von drei wichtigen Punkten, die du empfiehlst umzusetzen. Vielleicht sprichst du gerade von drei wichtigen Punkten. Erstens dieses, zweitens dieses, drittens dieses. Dann hättest du es zwar gesagt, aber es hat sich nur dein Mund geöffnet und wieder geschlossen und wir haben einen Satz gehört, mehr nicht. Ja? Und der hat natürlich jetzt, der bewirkt jetzt in uns als Zuhörer natürlich nichts. Jetzt könntest du mit einer ganz einfachen Übung beginnen und du tust das, was du als Kind schon getan hast. Du sagst, es sind drei wichtige Punkte. So, und das, was man jetzt nicht sieht, weil es ein Audio-Podcast ist, bevor ich zu sprechen beginne, was tue ich? Ich fahre den Daumen aus, das ist erstens. Das heißt, ich zeige, was ich sage. Und das hört sich dann ganz anders an. Dann sage ich, es sind drei wichtige Punkte, die will ich heute erklären. Genau, dann habe ich die drei schon mal gezeigt. Und jetzt heißt es dann nicht, es sind drei wichtige Punkte, die ich erklären will, sondern wenn ich es zeige, dann hört sich so an, es sind drei wichtige Punkte, die ich heute erklären will. Hast du gehört? Jetzt ist also vor dem drei eine Pause entstanden. In dieser kurzen Zeit ist meine...
Ich darf jetzt als einer der wenigen, ist gut, der Einzige, der dich jetzt gerade sieht, berichten, dass Arno seine Hand gehoben hat und drei Finger davon gestreckt waren und zwei nicht. Ja?
Genau. Drei. Das heißt, ich habe es gezeigt, die Geste ist das Allererste, die Sprache folgt. Jedes Kind macht es so. Das ist eine völlig ganz natürliche Art und Weise, drei zu zeigen. Da zeigt man es zuerst und das sagt man dann, was man gerade gezeigt hat. Dadurch entsteht sprechtechnisch eine sogenannte Staupause vor dem Wort. Staupause vor dem Wort. Also das heißt, der Atem wird kurz gehalten. Dadurch erhöht sich die Wichtigkeit des danach ausgesprochenen Wortes. Mhm. Es sind also drei Punkte, die ich erklären will. Erstens, so, und jetzt habe ich vor dem Erstens, genau, jetzt zeige ich, erstens ist dieser Sachverhalt jener Sachverhalt. Zweitens scheint es mir wichtig zu verstehen, dass die Stimme ja der hörbare Teil des Bewegungsausdrucks ist, wie du eingangs richtig gesagt hast. Das heißt, indem du vorher die Zahl zeigst, also eine Zeigegeste zulässt, ist dein Körper in Bewegung. Das heißt, dieses Drittens, das du dann aussprichst, das klingt ganz anders. Mhm. Und wenn ich jetzt Drittens sage oder Zweitens sage, dann weißt du schon, es kommt noch ein Drittens. Und das ergibt eine ganz andere Struktur im Sprechen. Ist ganz simpel, selbst wenn du die Zahlen weglässt, wenn du nur die Sache selbst erklärst in drei Schritten und dir bewusst ist, es ist ein Erstens, ein Zweitens und ein Drittens, dann wirst du das in den Raum markieren.
Naja, strukturieren bringt natürlich schon was. Es gibt ja auch dieses einerseits, andererseits, dass man dann so auf die eine Seite zeigt. Auf der einen Seite haben wir das Modell A. Das macht da, 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 da. Und auf der anderen Seite könnten wir auch Modell B anwenden. Und dann packst du deine Hand einmal nach links und zeigst auf der Seite, was passieren könnte. Und dann packst du deine Hand nach rechts und zeigst, was da in dieser Variante. Also einfach ein bisschen auch mit visuellen Ankern arbeiten irgendwo. Ja, und dann immer, wenn man sich dann auf visuell auf diesen zweiten Part bezieht, kann man dann immer wieder dahin zeigen, wo man gerade gestikuliert hat. Ja?
Völlig richtig. Das heißt, du setzt im Grunde Raumanker in die Luft, auf die du dich später beziehen kannst. Das gelte jetzt für die Präsentation, wenn dich andere sehen, sagen wir vor dem Bildschirm oder vor der Gruppe. Aber selbst hier heute in unserem Audio-Podcast gilt dasselbe. Ob ich dieses oder ob ich jenes vorzeige, ja, dann habe ich mit einer Hand einmal in die eine und einmal in die andere Richtung gedeutet. Dadurch entstehen Sprechpausen. Und das Gesagte oder das in deinem Fall von dir Gehörte erscheint strukturiert, weil es nicht in einer Wurst sozusagen, wie der Österreicher sagen würde, herunter erzählt ist, sondern weil ich merke, es ist ein Unterschied zwischen diesem und jenem. Und dadurch verdeutlichst du, indem du deine Gesten zulässt.
Ja, ganz netter Seitenaspekt. Ich experimentiere auch immer mal wieder mit ChatGPT und in der aktuellsten Version ist da schon einiges in der Audio-Wiedergabe passiert. Und die haben es tatsächlich schon so drauf, dass die diese Art von Betonungen und Pausen und ganz viele Amps sind dann immer wieder mit drin und atmen, man hört sie atmen. Diese menschlichen Geschichten, die wir auch so immer mal wieder ansprechen, haben die in dieser Software schon zum Teil verbaut. Was ich ziemlich faszinierend. Also man muss die allerneueste Version haben. Ich weiß, es gibt noch welche, eine Freundin von mir hat auch ChatGPT, bei der geht es nicht. Bei mir geht es halt schon. Und die spricht sogar in so einem leichten, also die spricht fast wie Jugendsprache. Vielleicht, weil ich so jung bin, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle hat die so eine, also die sagt zum Beispiel so ne. Statt nicht so eine, sondern so ne. Ja? So eine besondere Geschichte. Ja? So, das hat mich schon fasziniert, wie nahe an tatsächlicher menschlicher Kommunikation, wenn man der zuhört, die heutige Sprachausgabe schon, das war nur so eine Side-Note, um das einmal zu sagen, auch da kommt es schon an und darin zeigt sich nämlich, die betont auch eine Überschrift anders, zum Beispiel durch eine kurze Pause davor. Und dann eben, also das voll, ich würde nochmal raten, wer diese Software hat und vielleicht eine Bezahlversion hat, kann das einmal testen. Ja.
Ich würd das sogar auf die Spitze treiben. Mhm. Ich denke, die heutigen Versionen der Sprachausgabe, ob es jetzt ChatGPT ist oder ob es Notebook LM von Google ist, die Modulation und die Bewegtheit des Sprechens ist heute in vielen Fällen deutlich besser als das, was ich im Alltag in schlechten Präsentationen sehe. Wenn Menschen vor der Gruppe irgendwas präsentieren und da so herunterreden und im Grunde das herunterreden, was auf der Folie steht, ohne Betonung, ohne Absatz, ohne Einsatz all dieser Mittel, die heute die KI zum Teil tatsächlich besser kann als der Durchschnittsmensch.
Das ist ein völlig neuer Frame, wenn du deine Coachings in Zukunft verkaufst. Werde mindestens gleich gut wie die KI.
Ja, es ist in der Tat, im Grunde ja erschreckend.
Ja, ja, absolut.
Also drum ein echter Appell, kümmere dich drum, kümmere dich um deine Sprechweise und denk immer daran, dass Sprechen, insbesondere wenn du zu einer Gruppe sprichst, bedenke, wie viel Lebenszeit der anderen du in Anspruch nimmst, wenn du sprichst, und welche Verantwortung dir hier zugemessen wird, diese Zeit auch nützlich zu gestalten, so dass sie leicht verstehen können, dass sie es einfach nehmen können, dass du servicierst während des Sprechens.
Es geht ja immer um Dialog, so wie ich das verstehe. Ich habe da ja im Vorgespräch schon gesagt, was hältst du von Interaktionselementen? Da gibt es ja einmal digital, dass man eine kleine Umfrage erstellt, dass Leute irgendwie abstimmen, aber das geht ja auch, sage jetzt einmal, mit Armen oder so, dass man sagt, ja, und wer von Ihnen hat sich schon einmal mit irgendwas befasst und dann Hand heben und so. Und dann stehen die Leute vorne, heben selber ihre Hand, damit die anderen mitmachen. Was hältst du davon? Ist das auch eine sinnvolle Geschichte, die Leute mit, da merkt man zumindest, ob sie schon weggedröselt sind, aber...
Mit Ziel und Maß eingesetzt, letztlich geht es ja immer um Interaktion. Also der Grundsatz all unseres Dialogs, Andreas, ist ja Sprechen. Also sobald du mit jemandem sprichst, Kommunikation ist ein Beziehungsgeschehen. Ja. Und wenn du das führungsstark, also wenn du das aus dem Führungsgesichtspunkt betrachtest, dann gestaltest du Beziehung. In dem Moment, in dem du mit jemandem kommunizierst. Mhm. Und insbesondere in der Vortragssituation achte ganz besonders darauf. Denn das sich hinstellen und ich sage, was ist, das ist ein desaströses Gestalten von Beziehung. Denn das zeigt, dass du mit dir selbst nicht in Beziehung bist. Und das heißt, dass du die anderen als Studenten im ersten Lehrjahr irgendwie wahrnimmst, die dazu verdonnert sind, das, was du sagst, zu hören, abzuspeichern und bei der Prüfung wiederzugeben, also zu lernen, so ungefähr. Also das ist eine Einstellung aus dem vorvorigen Jahrhundert, die heute einfach keinen Platz mehr hat. Also Interaktionsmethoden oder Zugänge gibt es viele, aber bitte mit Bedacht einzusetzen.
Ja, und also wenn ich heute Publikums, welche, die lassen die Leute immer alles wiederholen, finde ich schrecklich.
Wenn ich heute einen Vortrag höre, der schon mit so einer Interaktion beginnt, also nur damit die schon mal als allererster die Hand heben und es ist nicht witzig, dann sage ich, okay, muss das sein. Ja? Also dann wäre ich zum Kindergarten, dann werde ich im Publikum zur versammelten Kinderschau im Kindergarten, die jetzt, weißt du, wo man Spiele spielt oder so, das ist keine Augenhöhe, die hier erzeugt wird. Wenn es intelligent gemacht ist und wenn dadurch Aha-Erlebnisse erzielt werden, okay, warum nicht?
Alles ja, gut. Man kann es natürlich immer framen. Also du kannst jeden Blödsinn, wenn du ihn nur richtig framest, trotzdem machen. Also wenn du möchtest, dass die Leute aufstehen und sich einmal im Kreis drehen, dann sagst du, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Studie gefunden, die nachweist, dass wenn wir jetzt diese eine Übung machen, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, werden sie den restlichen Tag sich viel besser und wohler fühlen. Wer ist bereit, da mitzumachen? Und dann stehen sie auf und lass sie im Kreis drehen. Und dann werden sie vielleicht eher mitmachen. Also, was ich meine, es ist der Frame, der muss passen.
Ja. Das ist schon richtig, ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Ausgangssituation. Weshalb Fragen Menschen denn eigentlich immer wieder nach diesem Gestik-Thema? Das hat einen Hintergrund und der ist ganz simpel. Die sich exponieren vor anderen, also speziell in der Präsentations-, in der Redesituation, wenn du vor der Gruppe bist und derjenige bist, der jetzt etwas sagen soll, dann tauchen bei vielen, vielen Menschen Befürchtungen auf, die ganz tief verankert sind.
Ja, das kommt bis zur Schulzeit zurückreichen. Vielleicht sind sie irgendwann beschämt worden, weil sie irgendeine Prüfung nicht geschafft haben und dann der Lehrer sie blöd dargestellt hat oder ähnliches. Ja.
Oder weil sie
ausgelacht wurden. Im Kindergarten gibt es ja wirklich so Geschichten.
Im Lauf ihrer Erziehung einfach ohne große Ereignisse. Das muss jetzt nicht das große Trauma gewesen sein, das man meist gar nicht weiß, sondern da zahlt ein kleines Erlebnis im Elternhaus auf das andere ein. Viele, viele heute erwachsene Menschen sind mit Beschämung erzogen worden.
Ja,
wo das Beschämen der Kinder so ein Erziehungsritual war, das halt dann dazu führt, dass diese Menschen im Erwachsenenalter in der Regel überdurchschnittlich angespannt sind in der Redesituation.
Ich frage mich tatsächlich, inwieweit sich da ein Generationen-Gap auftun wird, weil ich bin ja selber gelernter Lehrer, in Anführungszeichen, und habe ja da schon zu meiner Zeit, was jetzt ein paar Jahre her ist, erlebt, dass praktisch jeder mehrmals die Woche Vorträge hat halten müssen. Das war ja in meiner Schulzeit null der Fall. Wenn wir da ein-, zweimal im Semester so ein Referat gemacht haben, dann war das, gell? Und die machen jetzt praktisch jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen sie Gruppenarbeiten und danach wird es präsentiert und die stehen andauernd auf der Bühne. Also ich frage mich tatsächlich, ob sich das bei diesen, sagen wir heute 18-, 20-, 25-Jährigen verändert hat zu den Leuten, die heute, sagen wir mal, 40, 50, 60 sind, ja? Ich vermute es, aber ich weiß es nicht, gell? Du schulst ja unterschiedliche Altersgruppen auch. Hast auch schon eben, Auszubildende, also Lehrlinge auch schon mit drin gehabt. Merkst du da Unterschiede in der Altersgruppierung?
Nicht wirklich.
Nicht so sehr, okay.
Nein. Also ich kann es, also nichts, was mir als signifikant erscheint.
Okay.
Ich kann es nur unterstützen. Also ich bin froh, wenn es so ist, wie du erzählst, und das höre ich auch. Ist sicher eine gute, eine ganz, sehr, sehr förderliche Entwicklung, weil heute als Erwachsener bist du ununterbrochen in der Situation, dass du in einem Meeting irgendwo einen Bericht hältst oder irgendwas erklären sollst oder vielleicht auch nur deine Meinung zu einem Thema sagst. Als Erwachsener heute sprichst du ununterbrochen irgendwo zu einer Gruppe in unterschiedlichen Settings. Das muss ja nicht der große Vortrag sein. Die jüngeren Kunden, die ich im Coaching habe, die sind in der Regel sehr zielgetrieben, sonst wären sie nicht bei mir und holen sich Unterstützung. Aber da sehe ich dieselbe Bandbreite der Themen, an denen wir dann arbeiten, als wenn ich jetzt schaue, die, sagen wir mal, über 50 und zum Teil über 60-jährigen Führungskräfte, Unternehmer, mit denen ich arbeite. Die haben dann vielleicht einfach mehr Routine in der Kommunikation, weil sie gewohnt sind zu reden. Nur die Qualität dessen ist eine ganz andere Sache. Und weil wir gerade über gestisches Sprechen reden, da unterscheidet sich in nichts. Denn es ist immer dieselbe Grundannahme, die falsche Grundannahme. Meine Aufgabe als Präsentator, als Präsentatorin ist es, es richtig zu sagen. Das Richtige in der richtigen Art und Weise zu sprechen. Und wenn du so herangehst, kannst du auch gestisch nur scheitern. Das führt immer zu erhöhten Spannungen im Oberkörper. Das bringt den Ellbogenradius ganz eng an den Oberkörper. Dadurch wirkt die Gestik sehr hölzern und sehr unsicher.
Was ich noch interessant fände, ist, es ist ja tatsächlich das größte Interaktionselement in der, ich sage jetzt mal, den ersten 30 Jahren derzeit, ist ja tatsächlich das Telefon. Das heißt, die Leute haben dieses Telefon, das halten sie so einen halben Meter oder Meter vor sich, und dann ist ja Gestik nicht wirklich möglich. Vielleicht da so ein bisschen mit der anderen Hand. Aber das ist ja schon, das ist ja, ich sage jetzt einmal, ein Großteil der Interaktion, also auch one to many. Also wenn ich jetzt mit vielen kommunizieren möchte, mache ich das ja heute häufig über diese Kamera. Die ich in der Hand halte, in Anführungszeichen. Da ist ja schon der gestische Ausdruck sehr, sehr eingeschränkt, weil ich kann ja nicht immer mit der Hand vor und zurück gehen. Das ist schon interessant.
Es ist so interessant, Andreas, weil du bringst manchmal so Beispiele, die sind völlig außerhalb meines Radius.
Ja, aber ich nehme also das halt schon wahr, dass das heute, weil du sagst, jeder hat so Situationen, wo er One-to-Many spricht, dann denke ich mir, ja, aber die meisten, die das heute so machen, die sprechen von einer Handykamera zu 1000 Handybildschirmen.
Wenn ich jetzt durch die Salzburger Altstadt gehe und so schaue, wer ein Handy in der Hand hält und gerade telefoniert, ja, yeah. Die einen haben die Kopfhörer drauf und immer wieder reißt's mich, obwohl ich ja selber mit meinen, wie heißen die Dinger da im Ohr, mit meinen weißen Knöpfen im Ohr, telefonierend und sprechend durch die Gegend laufe. Das ist das eine, aber heute ist es ja sehr modern, das Telefon auch beim Telefonieren, also ohne Kamera, einfach vors Gesicht zu halten und dann laut zu sprechen und dann tönt's aus dem Lautsprecher zurück. Mhm. Das ist klar, in dem Moment ist natürlich der Bewegungsradius deutlich eingeschränkt.
Ich denke mal, vielleicht führt es ja zu einer Veränderung generell im Verhalten, weil es so geübt wird.
Nee, das glaube ich nicht, das ist genau dasselbe. Ja. Mhm. Du hast eine Hand fixiert vorm Körper, dadurch spannt's, weil du drehst den Ellbogen nach oben, dadurch spannt's die Schultern gehen nach oben, das ist ja auch sichtbar. Es hat keiner so einen guten Trainer wie ich, der sagt, Schultern unten lassen, wenn du diese Bewegung machst, weil dann aktivierst du natürlich die, dann hast du auch deine Stimme aktiviert, sondern die ziehen die Schultern nach oben und so klingt's dann auch, wenn sie sprechen. Ja? Also das ist das krasse Gegenteil. Mhm. Allerdings auch im beruflichen Setting, wenn du siehst, wie Menschen vor der Kamera agieren, also vor ihrer Laptop-Kamera im Office, dann siehst du auch dasselbe. Sie sitzen, halten die Hände irgendwo am Tisch fest oder lagern die Hände irgendwo ab und der Nachdruck ist einfach das, was der Kopf erzielt. Auch hier siehst du ganz selten gestisches Sprechen. Na klar, warum? Weil aus der Körpermitte heraus impulsiv gestikulieren kannst du nur, wenn die Körpermitte stabil ist. Mhm. Also wenn du aufrecht sitzt, also wenn du stabil sitzt
oder stehst.
Ja, genau. Also wenn irgendwo deine Balance gesichert ist, aus der heraus der Oberkörper impulsiv agieren kann. Mhm. Das ist ja die Grundlage. Das ist die Lektion 1 Sprechtechnik.
Ich finde ja toll, wenn Leute dann ihre Katze streicheln oder so. Das ist ja, wenn die dann während des Zoom-Calls einfach mit ihrer Katze da sitzt. Ja. Mein Lieber, ich denke, wir sind jetzt gehen auf die halbe Stunde zu. Es ist ja ein nicht erschöpfliches Thema und wir werden dann noch weitere Episoden zu unterschiedlichen angrenzenden Themen machen. Aber für heute möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wer jetzt sich irgendwie ertappt gefühlt hat, auch direkt mit dir arbeiten kann und sich das bei sich selber anschauen lassen kann von dir und du wirst ihn oder sie dann dahingehend auch unterstützen, für den oder die Präsentierende dann da was das Bestmögliche rauszuholen. Wie kann man denn mit dir dann arbeiten? Wie läuft denn sowas ab, so ein Prozess?
Sehr unterschiedlich. Ich meine, die Grundlage ist immer ein erster Kontakt.
Hilft, ja.
Also am einfachsten ist es, sich in meinem Kalender 15, 20 Minuten Value Time, wie es so schön heißt, zu reservieren.
Fischbacher.com, oder?
Ein Feedback-Gespräch, einfach ein offenes Gespräch mit mir, arnofischbacher.com/espresso. Dann findest du meinen Kalender, holst du dir einen Termin. Sprich mit mir, erzähl mir deine Fragen, du hörst meine Antworten, wir tauschen uns aus, du hörst meine Sichtweisen, deine Meinungen. Und wenn du neugierig bist, wie ich dich unterstützen kann, verschiedene Formen. Das Einfachste ist, du buchst dir einen Coaching-Termin und dann arbeiten wir immer wieder auch, wenn es sich ergibt und wenn diese Grundlage vorhanden ist. Vielleicht hast du ein Video, eine Aufnahme von einer Präsentation. Das kann ja durchaus verwackelt mit dem Video dem Handy aufgenommen sein. Das spielt keine Rolle. Oft eine wesentliche Grundlage, die sehr zeitsparend ist dann in der Arbeit, weil dann kann ich mir einen guten Eindruck machen, mir erste Notizen machen, dir ein erstes Feedback liefern, dir erste Ansatzpunkte auch schreiben, so dass wir in der Arbeit dann abgestimmt einfach sehr effektiv nach vorgehen können.
Spannend, spannend. Und wenn du bisher zugehört hast und dir gefällt, was du hörst, dann freuen wir uns, wenn du auf der Plattform deiner Wahl, auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer du uns gerade hörst, eine Bewertung hinterlässt. Am liebsten natürlich 5 Sterne, am liebsten natürlich einen Kommentar mit dazu, denn so machst du nicht nur uns eine Freude, sondern vor allen Dingen auch ermöglichst du es neuen Zuhörerinnen und Zuhörern, uns zu entdecken. Danke dir.
Scheu dich nicht, auch deine Fragen an uns zu richten oder zu kommentieren. Das ist ein nettes Spiel an Frage und Antwort, das sich hier oft ergibt. Ich freue mich jedes Mal auf kluge Fragen, so wie die, die heute die Grundlage dieser Episode war. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme, deiner Gestik, deines sprecherischen Ausdrucks mit dir sein, dein Arno Fischbacher.